Herzlich willkommen zu Die Woche, der Pfefferminzia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karin Schmidt.
Und ich bin Andreas Harms. Hallo.
Jede Woche gibt es hier von der Redaktion was auf die Ohren.
Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche und uns bewegt haben. Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 274 unseres Podcasts. Ich bin wieder heute alleine im Studio. Heute ist Freitag, der 26. Juni 2026. Oh, zweimal eine 26. Und diese Themen habe ich heute für Sie. Erstens, der Schmolltalk entfällt heute, weil Schmiddi schon wieder unterwegs ist. Diesmal auf den FEMA-Tagen in Erfurt. Dafür spreche ich mit Thorsten Dorn von Smart Asset Management darüber, wie gut man in Fondspolicen inzwischen Investmentportfolios bauen kann. Ziemlich gut, sage ich schon mal. Und in den News der Woche liegen die Vorschläge für die Rentenreform nun auf dem Tisch. Die Kosten für Fondspolicen sinken, offene Immobilienfonds stehen gut da und die Menschen zeigen sich gegenüber der Pflicht BAV geteilter Meinung. Übrigens, wenn Sie unseren Podcast schön und gut und toll finden, dann zeigen Sie uns das auch gerne mal, indem Sie uns auf Ihrer Podcast-Plattform 5 Sterne geben. Ich sag schon mal Dankeschön.
Im Gespräch.
Wenn Fondspolicen mit herkömmlichen Investmentdepots mithalten wollen und sollen, müssen sie ausreichend große Fondsangebote vorhalten. Wie gut die inzwischen sind und ob sich daraus optimale Portfolios bauen lassen, das ermittelt regelmäßig Smart Asset Management Service, kurz SAM. Die neue Studie liegt nun vor und über die rede ich nun mit Geschäftsführer Thorsten Dorn. Und ja, er hat gute Nachrichten zu vermelden. Hallo Thorsten, herzlich willkommen hier bei uns im Podcast.
Hallo Andreas, vielen Dank für die Einladung, freue mich.
Sehr gerne. Du, ich habe gehört, du hast eine neue Studie am Start. Es geht um Fonds in Fondspolicen und da möchte ich mal, dass du mir erstmal dazu erzählst, was sagt diese Studie aus, was machst du da konkret?
Ja, wir haben gerade den neuen Fondspolicen Report in der finalen Phase, beziehungsweise der ist jetzt gerade erschienen. Und der Fondspolicen Report beschäftigt sich seit mittlerweile, das sage ich hier auch mit einer gewissen Portion Stolz, seit mittlerweile 5 Jahren und jetzt der 10. Ausgabe mit Fondspolicen und mit den Investmentqualitäten, also auch und insbesondere mit den Einzelfonds in den Fondspolicen und ja, vergleicht die einzelnen Tarife, die wichtigsten Tarife der Anbieter für den Maklermarkt miteinander und soll den Berater dabei unterstützen, hier idealerweise die richtige Auswahl für seinen Kunden zu finden.
Mhm. Warum ist denn das so wichtig? Ich meine, die Stiftung Finanztest redet vom Pantoffelportfolio, das Standarddepot für die Altersvorsorge soll auch nur 2 Fonds enthalten. Reichen nicht einfach 2?
Also Andreas, im Grunde genommen kann man sagen, ja, bevor man gar nichts macht, reichen auch 2, aber ich werf den Ball mal zurück. Hast du Lust auf Standard oder hast du Lust auf Premium? Wie sieht's aus?
Ich will immer Premium, mein Lieber. Ich will immer Premium.
Also dann haben wir ja die Frage schon mal beantwortet, wie viel Sinn es macht, auch da ins Investment zu schauen. Und da sind wir auch mitten in dem Thema, das uns damals, also vor mittlerweile gut 5 Jahren, motiviert hat, überhaupt diese Studie zu machen, nämlich mal wegzugehen von diesen üblichen Vergleichen. Naja, eine Fondspolice, welche Tarifeigenschaften hat die, was kostet die? Hier mal ins Investment reinzugehen, denn mal Hand aufs Herz, ob so eine Fondspolice und damit eine Altersvorsorge funktioniert oder nicht, hängt vom Investment ab. Wie gut läuft das Investment? Und zwar für dich, lieber Andreas, in diesem Fall, ja, in deiner aktuellen Lebensphase, passt das? Wie viel Zeit hast du noch hinten raus? Passt das Investment noch zu deinen persönlichen Anforderungen? Das sind alles Themen, die spielen eine Rolle und die sind aus unserer Sicht so ein bisschen in den Hintergrund geraten und deswegen haben wir vor 5 Jahren angefangen, uns damit detailliert zu beschäftigen.
Dann mal so ein paar statistische Sachen. Um wie viel Fondspolicen, wie viel Anbieter geht es, wie viel Fonds und so weiter?
Also wir haben uns dazu entschieden, die wichtigsten Fondspolicen-Anbieter für den Maklermarkt zu analysieren und deren, ich sag mal, Flaggschiff-Tarife für die dritte, aber auch für die erste Schicht. Und das sind immer so um die 20 mal 22 Tarife, beziehungsweise Anbieter 2022. Im Moment sind es gerade 20. Und da schauen wir uns, wie gesagt, die Flaggschiff-Tarife der ersten, der dritten Schicht an und gehen da dann mal ein bisschen rein in alle Punkte, die für das Thema Investment in einer Fondspolice wichtig sind.
Welche wären das?
Naja, also da haben wir im Wesentlichen drei Komponenten, die auch unsere Studie ausmachen und auch die Ergebnisse, die wir da natürlich dann entsprechend generieren. Das sind einmal so Tarifeigenschaften, die für das Investment wichtig sind. Also ich sag mal so zwei Beispiele. Ja. Wie viele Einzelfonds darf ich eigentlich in meinem Portfolio maximal anwählen? Und ein anderes Beispiel ist, wie hoch ist eigentlich so eine Mindestinvestitionsquote? Also zu wie viel Prozent muss ich so einen bestimmten Fonds eigentlich anwählen, wenn ich ihn in mein Portfolio haben möchte? Also du merkst schon so ein bisschen Vergleich auch zum Direktinvestment. Ja, denn wir sind ja mit der Fondspolice idealerweise sehr nahe am Direktinvestment dran.
Dann nehme ich doch dich gleich mal als Profi. Also wie viele Fonds sollte man denn gleichzeitig besparen dürfen und was ist so eine Mindestquote?
Ja, also wir haben es auch mal untersucht und festgestellt, dass es schon Sinn macht, eine Mindestinvestitionsquote in den Fondspolicen zu haben, die nicht höher ist als 3%, ja. Mhm. Und wenn es um die maximale Anzahl der Fonds geht, da musst du ja natürlich ein bisschen differenzieren. Geht es um Fonds, die aktuell bespart werden oder Fonds, die insgesamt noch im Portfolio sind, also noch passiv mitlaufen. Aber wenn es um besparbare Fonds geht, dann zeigt unsere Studie, nämlich auf Basis der optimierten Portfolios, die wir erstellen pro Tarif, da kommen wir vielleicht gleich noch dazu.
Da kommen wir auf jeden Fall zu.
Dass du mindestens idealerweise die Chance haben musst, 15 Einzelfonds zu besparen. Du kannst ja mal dir solche gemanagten Portfolios angucken oder so Baskets. Da sieht man ja oft auch so eine Größenordnung, je nachdem, die genau in dem Bereich liegt.
Was ist denn so ein optimales Portfolio? Was muss es können? Was muss es nicht können?
Oh, das ist eine Frage, über die könnten wir sehr, sehr lange sprechen. Ja, man muss nicht eigentlich weit ausholen. Aber ich versuche mal das so ein bisschen, wenn es für dich okay ist und du unterbrichst mich bitte immer, wenn es Fragen gibt.
Das mache ich.
Unser Ansatz, und das ist doch das, was uns unterscheidet von den Studien, die es bis dahin gab, bis wir angefangen haben, unsere Studie zu initiieren, den Fondspolicen Report. Wir haben gesagt, okay, wir gucken uns auf der einen Seite mal an, welches Einzelfondsangebot haben eigentlich die unterschiedlichen Anbieter in ihren Tarifen? Und da geht es weniger darum, wie viele Einzelfonds sie haben, sondern es geht darum, welche Einzelfonds sie anbieten, in welchen Anlageklassen. So, und dann nähern wir uns schon mal langsam so der Herausforderung zu sagen, okay, so ein Portfolio für die Altersvorsorge ist eine langfristige Anlage, die idealerweise basiert auf einer strategischen Asset Allocation. Das ist auch genau unser Investment, unser Ansatz, auf dem auch unsere Methodik basiert. Und auf dieser Basis erstellen wir für jeden einzelnen Tarif im Rahmen unserer Studie und auf Basis des Einzelfondsangebots und zum Beispiel dieser Restriktionen, die ich gerade genannt habe, wie viele Fonds darf ich maximal anwählen, wie viel Mindestinvestitionsquote oder Mindestanteil gibt es eigentlich. Auf der Basis erstellen wir sogenannten optimierten Portfolios. Und wenn wir über optimiert sprechen, sprechen wir immer über das bestmögliche Rendite-Risikoprofil.
Okay.
Also, Andreas, du sagst zum Beispiel, ich will oder ich muss eine bestimmte Rendite erreichen, in die Zukunft gerichtet. Und dann versuchen wir natürlich in so einem optimierten Portfolio, und so funktioniert auch der Optimierer dann im Hintergrund und der Algorithmus, der da läuft, der versucht natürlich auf Basis der Fonds, der Zielfonds, die wir ansteuern können, für dich deine Zielrendite zu erreichen mit dem geringsten wahrscheinlichen Risiko im Sinne eines Maximalverlusts in einem bestimmten Zeitraum. Boah, jetzt kommen wir schon wieder in ganz viele.
Ja, jetzt sind wir richtig in der Theorie.
Ja, genau. Also jedenfalls das bestmögliche Verhältnis zwischen Rendite und Risiko wäre hier in dem Sinne quasi die Optimierung.
Ja, und ich bin ja eher so ein Typ, ich kann einen Knuff vertragen und ich habe schon ein paar Crashs hinter mir, da werde ich noch nicht wuschig. Aber da gibt es ja andere, die brauchen es ein bisschen ruhiger. Für die hast du dann auch wahrscheinlich was, ne?
Genau, wir haben in unserem Fondspolicen Report bestimmte Kundenprofile mal festgelegt. Und die gehen natürlich von defensiv über so einen ausgewogenen Kunden bis hin zu dem, zu Andreas sozusagen, der sagt, ich kann den Vollknuff vertragen. Ja, also maximale Rendite heißt also auch Risiko nehme ich in Kauf. Mhm. Und so haben wir das auch entsprechend differenziert. Aber Andreas, es ist ja immer so wie im Leben. Wenn du sagst, ich will eine bestimmte Rendite erreichen, dann ist ja immer die Frage, zu welchem Preis? Ne? Das Risiko ist ja letztendlich die Währung für die Rendite. Ne? Und wir gehen ja auch, wenn wir eigentlich täglich durch die Welt laufen, durchs Leben gehen, in irgendein Geschäft gehen, dann gibt's ja immer zumindest unterschwellig so den Vergleich, naja, was kriege ich eigentlich für das Geld, das ich bezahle? Ne? So, und ein bisschen so ist es auch bei der Rendite. Denn, also mit Verlaub, also du bist ein Jungspund, ja, aber...
Nett von dir.
Aber wenn die Laufzeit sich verkürzt, dann könnte es auch sein, dass du sagst, naja, also so viel Risiko, so viel Verlust in meinem Portfolio möchte ich eigentlich gar nicht mehr eingehen, weil für mich die Gefahr zu groß ist, dass die Restzeit nicht mehr ausreicht, um zum Beispiel bestimmte Verluste zu kompensieren.
Ja, da gibt es ja auch in der Finanztheorie unterschiedliche Ansätze, ein Risiko zu messen. Wie misst du es?
Also wir haben uns dazu entschieden, hier mit einer absoluten Kennzahl zu arbeiten im Rahmen unserer Studie, aber auch unserer Plattform, die wir da anbieten für die tägliche Arbeit für die Berater. Und das heißt in diesem Fall, wir reden, wenn wir über Risiko sprechen, immer von der Kennzahl Maximum Drawdown, also der maximale Verlust in einem betrachteten Zeitraum. Ja? Also wenn du dir irgendwelche Produkte anguckst, irgendwelche ETFs oder Fonds, dann ist eben entscheidend, wenn wir uns die letzten 3 oder 5 Jahre angucken, was war der maximale Verlust in diesem Zeitraum. Das ist eine absolute Zahl, von der wir glauben und von der wir auch überzeugt sind und von der wir auch die Feedbacks bekommen haben, dass damit auch Kunden, also die Berater im Gespräch mit ihren Kunden, ein bisschen mehr anfangen können, als mit relativen Zahlen zu arbeiten, wie zum Beispiel die Volatilität, die ja überall wird der Begriff gequält, ja. Aber frag doch mal bitte jemand auf der Straße, können Sie mir bitte mal erklären, was die Vola oder die Volatilität bedeutet? Ja, das ist eher unwahrscheinlich, dass da jemand eine spontane Antwort hat. Vielleicht kriegen die Leute sogar eher Angst und sagen, Gottes Willen, damit will ich nichts zu tun haben.
Und Max Drawdown ist ja so ein bisschen das dicke Ende, ne? Also was, wenn es richtig knallt.
Ja, absolut. Damit kannst du arbeiten. Also ich meine, der Kunde kann sehr wohl beurteilen, was es bedeutet, wenn er sich seinen Depotwert in diesem Jahr anguckt und den vergleicht mit dem letzten Jahr und dann feststellt, ups, da habe ich ja auf einmal 20% weniger drin. Das steht unter Wasser. Ja, das ist eben sozusagen ein absoluter Wert, mit dem ein Kunde viel mehr anfangen kann als mit relativen Werten.
Okay, dann kommen wir mal zu einigen schönen oder auch unschönen Erkenntnissen. Ich möchte erstmal die frohe Kunde hören. Hast du irgendwas Gutes zu melden aus der Studie?
Ach immer. Also wir gehören ja nicht zu denjenigen, so verstehen wir uns auch nicht, die mit dem erhobenen Zeigefinger durch die Welt laufen und sagen, also wir haben den Stein der Weisen. Wer will das von sich behaupten? Deswegen muss man sagen, dass die Entwicklung in den letzten Jahren, also insbesondere in den letzten 5 Jahren, in denen wir unsere Studie machen, schon in weiten Teilen besser geworden ist. Also das Angebot an Fonds und ETFs ist breiter geworden, auch breiter im Sinne der Assetklassen, die abgedeckt werden. Und das ist für uns ja auch ein Qualitätsmerkmal. Das muss man schon mal klar sagen. Der nächste spannende Aspekt ist die Tatsache, dass auch die Angebote von ETFs oder passiven Fonds auch deutlich angestiegen ist. Also wenn wir im letzten Jahr von, um 2 Zahlen zu nennen, wenn wir ungefähr über so ein Angebot von 3000 Einzelfonds und ETFs sprechen, dann haben wir vor 1,5 Jahren noch davon gesprochen, dass von diesen 3000 ungefähr 700 ETFs waren und jetzt sind wir da bei 1000. Also wir haben schon eine deutliche Steigerung im Angebot.
Gibt es denn Anbieter, die sich besonders hervortun, also mit besonders tollen Policen, wo du sagst, hey, das ist mal was?
Jetzt kommt so eine Standardantwort, die lautet, kommt drauf an.
Toll.
Ja, wenn es so einfach zu beantworten wäre, das ist die Lösung, das ist der richtige Weg. Ja, aber das ist es eben nicht. Man muss die Dinge schon auch ein bisschen differenzierter betrachten. Natürlich, in so einer Studie haben wir ein Scoring-Modell und gucken uns einfach punktuell bestimmte Situationen und bestimmtes Setup an und finden da ein Ergebnis. Aber ein Gesamtergebnis, an dem man schon mal eine Tendenz ablesen kann, und da muss man klar sagen, gibt es ein paar Anbieter, die schon seit einigen Jahren immer ein richtig gutes Ergebnis haben und auch ein gutes Investment-Setup und das auch nachhalten, auch regelmäßig nachjustieren und nachfeilen. Es gibt welche, die, ich würde es mal so formulieren, haben Potenzial, ein deutliches Potenzial, dass sie noch nicht ganz gehoben haben, so will ich es mal ganz diplomatisch ausdrücken.
Das hast du aber sehr diplomatisch gesagt, ja, okay.
Genau, also das kann man alles bei uns in der Studie nachlesen. Ich will gar kein Bashing hier betreiben, darauf kommt es auch gar nicht an. Mhm. Aber es ist eben schon so, dass man da auch noch ein bisschen tiefer reingeht, ne? Wenn wir diese ganzen Siegel sehen, der ist super, ja, und klebt sich das Siegel, ich bin top gerated, auf seinen Prospekt oder auf seine Homepage, ja, die gibt's ja bei uns auch, diese Siegel, dann ist das so eine allgemeine Aussage. Aber die Frage ist ja, welcher Anbieter passt mit welchem Setup besonders gut zum Beispiel auf den Andreas Harms und seine Ansprüche, ja. Also das ist ja das Entscheidende. Und da muss man dann nochmal ein bisschen differenzierter und granularer reingucken. Aber wir haben schon eine Tendenz, welche Anbieter, und sehen schon einen Trend, dass es immer wieder Anbieter gibt, die immer zu den, ich sag mal, zu den Besseren gehören und zu denen gehören, die die besten Ergebnisse bei uns abliefern.
Ich habe das Gefühl, du willst die Namen nicht nennen.
Ach doch, also da kann ich schon, also wenn du möchtest, kann ich natürlich Namen nennen. Da gehören zum Beispiel so im Gesamtergebnis, weißt ja, wir haben drei Bereiche in unserem Fonds Police and Report. Also wir haben einmal den sogenannten Classic-Bereich, da gucken wir uns das gesamte Angebot an, an aktiv gemanagten Fonds und an ETFs und bauen auch daraus dann die entsprechend optimierten Portfolios. Und da gehören Anbieter wie eine Alte Leipziger, aber Helvetia, eine Liechtenstein Life, eine LV 1871, sagen wir mal, zu denjenigen, auch eine Standard Life, zu denjenigen, die regelmäßig seit Jahren immer kontinuierlich sehr gute Ergebnisse erzielen und immer so unter den Top 10 rangieren. Und da kannst du natürlich schon mal einen guten Trend ableiten.
Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wenn Makler dann draußen uns hören jetzt hier, wie wir uns unterhalten, wir müssen jetzt mal sagen, was machen die denn mit solchen Ergebnissen? Also du hast ja jetzt ermittelt, wo kann man besonders optimale und tolle Portfolios bauen. Können die einfach nachbauen oder was ist dann zu tun?
Das ist super spannend, genau. Also die einfache Antwort wäre, sagt, ja, also so eine Studie, ne, die hat bei uns jetzt ungefähr, wenn wir alle drei Bereiche nehmen, 600 Seiten, ja. Und da hast du für so eine Studie ungefähr, wenn es um die Studie geht, bauen wir ungefähr 350 individuelle Portfolios für die einzelnen Tarife. Das ist natürlich ein bisschen statisch, ne? Und da könntest du dann ablesen, okay, wie sieht jetzt für ein bestimmtes Kundenprofil ein optimiertes Portfolio mit bestimmten durchschnittlich erwartbaren Renditen, auch ein spannendes Thema, ja, in die Zukunft gerichtet aus, bei welchem Verlustrisiko? Das könnte man machen, wenn man sich zum Beispiel so eine Studie kauft. Aber das ist natürlich ein bisschen schwerfällig für einen Berater in der Beratung, ne? So wie die Älteren unter uns erinnern sich vielleicht an den Otto-Katalog oder so, ne? Den man dann auf den Tisch knallt und sagt, so, jetzt blättern wir mal und gucken, wo ist das richtige Produkt.
Der auch 600 Seiten? Ich weiß es gar nicht mehr.
Ich glaube, der hatte mehr, ja, aber ich bin mir nicht sicher. Ja. Ja, wir haben natürlich auch die Möglichkeit für die Beraterinnen und Berater, das sozusagen in ihre Live, in ihre Arbeit zu implementieren und hier also digital vorzugehen. Und da haben wir seit gut einem Jahr eine Seite, die heißt Performance Factory. Da kann der Berater oder die Beraterin raufgehen und sich für die besten Anbieter, nämlich die der letzten 5 Jahre, auch tatsächlich die kostenlos sogar die optimierten Portfolios für ihre Kundinnen und Kunden dann anschauen, runterladen, auf der Basis beraten etc. Wir wollen das sozusagen lebendig machen. Eine Studie ist eine Studie, die ist sehr statisch, aber wir haben es damit lebendig gemacht.
Das ist doch mal ein Nutzwert, würde ich sagen. Also schauen Sie da ruhig gerne mal rauf und das können Sie dann vielleicht als Blaupause nehmen. Du hast vorhin schon wieder so ein schönes Stichwort genannt, erwartbare Rendite. Jetzt haben wir natürlich immer wieder Aktienhochrechnungen und Kalkulationen, da wird mit 6, 7, 8% manchmal gerechnet. Was ist denn so erwartbar und realistisch?
Das ist ein Thema, das auch sehr komplex ist. Ich versuche es runterzubrechen. Also die Praxis sieht so aus, dass ja im Prinzip in der Regel Anwesende und Mithörende natürlich immer ausgeschlossen, weil sie es anders machen, in der Regel immer daran angelehnt werden, wie sind jetzt bestimmte Fonds oder ETFs in der Vergangenheit gelaufen. Und daraus wird ein wesentliche Erkenntnis gezogen und das wird in die Zukunft projiziert. Ganz so einfach ist es nicht. Also ich sage mal, ein Profi, ein institutioneller Anleger würde so mit Sicherheit nicht arbeiten. Und deswegen ist ein ganz wesentlicher Unterschied, den wir machen und ganz wesentliches USP unserer Performance Factory oder auch unseres Fondspolicen Reports, dass wir auf Portfolioebene durchschnittlich erwartbare Renditen ableiten. Und das das ist gar kein Teufelswerk, sondern das basiert auf volkswirtschaftlichen Modellen, die für bestimmte Anlageklassen bestimmte Renditeerwartungen annehmen und die projizieren wir auf die Einzelfonds und dann entsprechend unter Berücksichtigung der Kosten möglicher Überrenditen, jetzt wird schon wieder kompliziert, und projizieren das dann sozusagen, wie gesagt, auf die Einzelfonds und dann in das Portfolio. Und auf der Basis werden auch dann die Portfolios zusammengestellt. Und deswegen kann man sagen, dass die durchschnittlichen Renditeerwartungen auch variieren. Das ist ja ein großer Unterschied zwischen den Anbietern. Ja, da spielen ja bestimmte Faktoren eine Rolle in so einem Portfolio. Wie viele Anlageklassen kann ich eigentlich anwählen? Kann ich da passive oder nur aktiv gemanagte Fonds anwählen? Wie viele Retrozessionen werden eigentlich vom Versicherer weitergegeben? Das sind alles Komponenten, die wir berücksichtigen. Und die zum Beispiel zeigen, Andreas, du merkst, ich versuche mich so ein bisschen zu drücken, dir eine klare Antwort zu geben, weil man keine klare geben kann. Ich kann nur sagen, was du gut siehst in der Studie und was wir gut rausarbeiten können, ist, dass man erkennen kann, wo sind die Unterschiede zum Beispiel zwischen reinen ETF-Portfolios und Portfolios aus aktiv gemanagten Fonds und ETFs. Zwei Komponenten. Wir sehen, dass wir bei den gemischten Portfolios ein geringeres Risiko haben, aber eben auch eine höhere Renditechance, weil wir zum Beispiel ein Alpha generieren können, also eine Überrendite, also besser sein können, Chancen haben, besser zu sein als der Index. Also insofern kann ich an jeden appellieren, das mal auszuprobieren auf unserer Performance Factory oder eben auch über die Studienergebnisse. Da haben wir ja auch die erwartbaren Renditen pro Tarif dann und pro Anbieter dann abgetragen, sich das mal anzuschauen, das miteinander zu vergleichen. Mhm. Auf keinen Fall bitte als Maßstab die durchschnittlichen Wertentwicklungen zum Beispiel eines MSCI World in den letzten 3 Jahren von, weiß ich nicht, 16% oder sowas.
Thorsten, wie heißt es immer so schön, vergangene Renditen sind kein Indikator für die Zukunft. Ich wollte es einmal sagen, ich wollte ihn einmal bringen.
Das ist auch gut, Andreas, den kann man nicht oft genug sagen, weil er bedauerlicherweise natürlich so wenig wie möglich angewendet wird. Ich habe heute gerade ein Ergebnis von einer Umfrage gelesen, in der steht, dass fast 80% der Mehrfachagenten und Versicherungsmakler so ETF-Sparpläne als wichtigste Konkurrenz im Altersvorsorgemarkt sehen und oft genug sagen, boah, wie soll ich dagegen angehen, wenn der Kunde vor mir steht und sagt, boah, dann mache ich halt so einen ETF-Sparplan. Wozu brauche ich eine Fondspolice? Wozu brauche ich dich als Berater? Also Mehrwerte rausarbeiten. Ne? Und das ist auch ein Stück weit unsere Intention mit der Studie.
Ja, dann habe ich nur noch eine finale Frage. Die geht dann in Richtung Anbieter. Wo siehst du noch Lücken hauptsächlich? Bei welchen Anlageklassen?
Also es liegt auf der Hand. Wir haben große Lücken, gerade so auf der Renten- und Anleihenseite immer noch große Lücken. Das geht sogar so weit, dass wir teilweise für bestimmte Kundenprofile, gerade defensiv und ausgewogene Kunden, gar keine Portfolios anbieten können, darstellen können auf Basis einer strategischen Asset Allocation oder auf Basis eines breit diversifizierten Portfolios, weil das Angebot noch viel zu knapp ist. Und es zeigt so ein bisschen, aus welcher Welt wir kommen. Das ist die Buy and Hold, ne? Du hast eine lange Anlage, kaufst einen weltweiten Aktienfonds oder jetzt ETF und behältst den bis zum bitteren Ende. Das ist aus unserer Sicht und auch übrigens regulatorisch nicht die beste Wahl.
Dann geht das in Richtung Anbieter, also bei Anleihefonds noch mal ein bisschen nachbessern. Ich danke dir, mein lieber Thorsten, dass wir einen kleinen Ausflug in die Investmentwelt machen konnten. Ich hoffe, dass Sie da draußen an den Hörgeräten schöne Portfolios bauen für Ihre Kunden. Und vielleicht hören wir uns dann bald auch mal wieder.
Ja, vielen Dank, Andreas, für die Einladung. Und ich kann nur appellieren, machen Sie aus jeder Fondspolice die beste.
Wunderbar.
Die News der Woche.
Beginnen wir mit dem Kracher der Woche, denn die durch die Regierung eingesetzte Rentenkommission hat ihre Erkenntnisse und Ergebnisse vorgestellt. Kern der Vorschläge ist eine zusätzliche kapitalgedeckte Säule, die gesetzliche Kapitalrente. Sprich, ein zusätzlicher Beitrag soll in der Arbeitsphase in Aktien- und Rentenfonds fließen. Später sorgt das Guthaben für eine zusätzliche individuelle Rente. Als Vorbild gilt Schweden. Los geht es 2028 mit einem Beitrag von 1%, den Arbeitnehmer und Arbeitgeber zur Hälfte zahlen sollen. Später soll es auf 2% hochgehen. Das Geld soll ein Staatsfonds verwalten. Auch das würde dem schwedischen Modell entsprechen, denn dort verwaltet der Staat die AP7-Fonds. ich hoffe, ich habe das mal richtig ausgesprochen, je einen für Aktien und für Anleihen. Und umgerechnet 142 Milliarden Euro liegen inzwischen allein in dem Aktienfonds. Und der ist mit einer jährlichen Gesamtgebühr von 0,07% enorm günstig. Die Vorschläge der Rentenkommission würden das kopieren, denn laut Bericht soll der Fonds auch in Deutschland nicht teurer als 0,1% im Jahr werden. Hinzu kommen weitere Vorschläge, die das Rentensystem auf Vordermann bringen sollen. Hier haben wir ein paar Highlights. Erstens, Abgeordnete aus Bundestag und Landtag sollen zusätzlich in die gesetzliche Rente eintreten und einzahlen, ebenso wie Vorstandsmitglieder von Aktiengesellschaften. Zweitens, nicht anderweitig abgesicherte Neuselbstständige müssen sich gesetzlich rentenversichern. Bestehende Selbstständige können per Opt-out ausdrücklich widersprechen. Drittens. Die Rente mit 63 soll verschwinden. Vorzeitig in Rente soll man nur noch aus gesundheitlichen Gründen gehen dürfen. Viertens. Der Nachhaltigkeitsfaktor soll nach 2031 wieder greifen. Der Nachhaltigkeitsfaktor begrenzt Rentenanstiege, wenn sich das Verhältnis von Rentnern zu Beitragszahlern ungünstig entwickelt. Und das ist ja zu erwarten. Der Parameter Alpha soll steigen und die demografische Belastung besser auf Rentner und Beitragszahler verteilen. Fünftens, ab 2032 soll sich das Renteneintrittsalter an der Lebenserwartung orientieren. Es greift das 2-zu-1-System. 2 Jahre längere Lebenszeit sollen sich auf 1 Jahr Arbeits- und 1 Jahr Rentenzeit verteilen. Sinkt die Lebenserwartung, sinkt auch das Renteneintrittsalter. Sechstens, auf Minijobs werden volle Rentenbeiträge fällig, ausgenommen Schülerjobs. Und siebtens, die betriebliche Altersvorsorge, die BAV, bleibt freiwillig. Die Finanzaufsicht BaFin meldet einen für vorsorgende Menschen erfreulichen Trend. Die Kosten für fondsgebundene und hybride Lebensversicherungen sinken deutlich. Die BaFin vergleicht dazu die sogenannten Effektivkosten von heute mit denen von 2021. Die Effektivkosten geben an, wie stark anfallende Kosten die jährliche Rendite einer Lebensversicherung, auch Fondspolice, drücken. Allerdings schränkt die BaFin die gute Nachricht ein bisschen ein, denn dort, wo die Kosten ohnehin schon niedrig liegen, sind sie kaum noch weiter gesunken. Und im teuersten Viertel liegen sie noch zu hoch. Noch immer bringen es manche Produkte auf Effektivkosten von mehr als 3% im Jahr. Schnauf. Und weiteres hat die BaFin beobachtet. Besonders deutlich ging es bei Produkten hinab, die regulär zum Ende der Ansparphase auslaufen. Im teuersten Viertel des Marktes fielen die Effektivkosten dann bei einer typischen Laufzeit von 30 Jahren um mehr als 0,4 Prozentpunkte auf 1,9%. Ein Grund dafür ist, dass die Kosten für die Anlagen an sich sinken. Denn viele Versicherer bieten ETFs oder andere Indexfonds an, die von Haus aus deutlich günstiger sind als aktiv gemanagte Fonds. Was hingegen die Kosten treibt, ist der Umstand, dass noch immer viele Kunden ihre Verträge vorzeitig kündigen. Dann verteilen sich Abschlusskosten auf einen verkürzten Zeitraum und liegen damit im Schnitt pro Jahr höher. Laut BaFin beendet bei 30 Jahren Sparphase die Hälfte der Kunden ihren Vertrag schon nach 15 Jahren. In solchen Fällen landen die Verträge dann im teuersten Viertel des Markts bei etwa 3,2% Kosten. Im Vergleich zur regulären Beendigung sind das 1 bis 1,5 Prozentpunkte mehr. Und noch eine Analyse. Die Ratingagentur Scope Fund Analysis hat offene Immobilienfonds abgeklopft. Das Ergebnis dürfte all jene beruhigen, die nervös sind, nachdem in diesem Jahr 2 solche Produkte vorübergehend kein Anlegergeld mehr zurückzahlen. Wie schon im Jahr zuvor zogen Anleger auch 2025 mit per Saldo 7,6 Milliarden Euro massiv Geld ab. Das ist echt viel. Doch, die Anbieter konnten alle auszahlen. Weil sie aber noch vorliegende Kündigungen bedienen müssen, dürfte es auch in diesem Jahr mit hohen Abflüssen weitergehen, heißt es von Scope. Allerdings gehen die Kündigungen schon mal endlich zurück. Immerhin haben die Anbieter reagiert. Sie halten insgesamt 15 Milliarden Euro in Cash. Das entspricht einer Liquiditätsquote von beachtlichen 14,8%. Und Maßnahmen sollen schützen. Die Mehrheit der Anbieter erhebt nun Rücknahmegebühren, sobald zu viele Anleger gleichzeitig aussteigen wollen. Manche beschränken solche Rücknahmen, wenn Engpässe drohen. Die Scope-Analysten sehen das alles mit Wohlwollen. Die Maßnahmen könnten extreme Krisen abmildern und Vertrauen schaffen, dass die Fonds funktionieren, heißt es. Allerdings wäre eine brancheneinheitliche Herangehensweise für Anleger und Vertrieb besser, weil übersichtlicher. Knapp die Hälfte der Erwerbstätigen in Deutschland würde eine Pflicht zur betrieblichen Altersversorgung, BAV, gut finden. Doch die Ablehnung ist mit 39% ebenfalls hoch. Das geht aus einer aktuellen Umfrage der DEVK hervor, für die das Meinungsforschungsunternehmen CVAY im Juni 2500 Erwerbstätige befragt hat. Trotz der gespaltenen Haltung zur Pflicht zeigt die Umfrage eine erhebliche Bereitschaft der Arbeitnehmer, selbst fürs Alter vorzusorgen. Rund 28% würden jeden Monat 50 bis 100 Euro ihres Bruttogehalts in eine BAV einzahlen. Weitere 20% können sich sogar Eigenanteile von bis zu 200 Euro vorstellen. Schon ganz ordentlich. Deutlich geringer ist die Zustimmung aber für noch höhere Beträge. Nur 13% der Befragten sind bereit, mehr als 200 Euro monatlich zu investieren. Doch ebenso fällt der Anteil derjenigen, die weniger als 50 Euro einzahlen würden, mit 14% eher gering aus. Allerdings gibt auch rund jede sechste befragte Person an, grundsätzlich keine zusätzliche Altersvorsorge über den Betrieb zu wünschen. Und das war es auch mit dieser Podcast-Folge. Nochmal alleine, aber wir hören uns am kommenden Freitag hoffentlich wieder. Dann sind wir wieder zu zweit. Bis dahin gilt wie immer, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.